Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte von Äbtissin Gertrud Pesch von der Zisterzienserinnenabtei Oberschönenfeld. Es liegt in der Nähe von Augsburg. Ein Leben in Armut, Gehorsam, Keuschheit und das hinter Klostermauern, womöglich noch in Klausur, das ist für viele unserer Zeitgenossen heute unvorstellbar geworden. Für diejenigen aber, die berufen sind, ihr Weg zum erfüllten Leben, zum Glück. Wie das aussehen kann, wie Gott jemanden dazu beruft, das hören Sie heute in unserer Reihe Berufungsgeschichten. Wir sind mitten im Jahr des gottgeweihten Lebens, ein Jahr, das Papst Franziskus ausgerufen hat. Und daher freue ich mich, dass wir in diesem Jahr auch einige Ordensleute gewinnen konnten, Zeugnis von ihrer Berufungsgeschichte zu geben, wie Gott ihnen klar gemacht hat, dass er sie zu einer besonderen Nachfolge in den Ordensstand beruft. Und heute ist, wie gesagt, bei uns eine Äbtissin im Studio, die Äbtissin Gertrud Pesch, der Zisterzienserin Abtei Oberschönenfeld in Gessertshausen bei Augsburg. Grüß Gott, Äbtissin Gertrud Pesch.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie bei uns sind heute. Äbtissin, weltlich gesprochen, könnte man sagen, die Chefin, die Oberin eines Klosters. Und im Kloster wird üblicherweise Mutter gesagt. Und deswegen bleiben wir auch heute in der Sendung bei der Anrede Mutter Gertrud. Ich freue mich, dass Sie hierher nach Balderschwang gekommen sind.
Gerne, habe ich gerne gemacht.
Papst Franziskus hat einmal betont bei einer Ansprache an Generaloberinnen, die Gottgeweihte ist Mutter. Sie muss Mutter und darf keine alte Jungfrau sein, in dem Sinne, dass sie zur Mutterschaft im geistlichen Leben gerufen ist. Ist das auch so der Grund her, dass man Mutter bei einer Äbtissin sagt?
Ja, sie hat die geistliche Mutterschaft des Konventes. Ihr ist auch diese geistliche Leitung anvertraut. Und sie muss das einheitsstiftende Band der Gemeinschaft sein.
Wie viele Schwestern sind bei Ihnen im Kloster?
Wir sind 19 Schwestern.
Sie selber sind seit 31 Jahren im Kloster und im Jahr 2008 zur 40. Äbtissin der Abtei gewählt worden. Das heißt, eine lange Tradition besteht da schon. Sie haben gesagt, dass Oberschönenfeld das älteste Zisterzienserinnenkloster in seiner ursprünglichen Anlage und Lage in Deutschland ist.
Ja.
Es blickt auf mehr als 800 Jahre Ordensgeschichte zurück. Das ist ja eine lange Zeit. Was ist denn das besondere Charisma Ihres Ordens?
Das besondere Charisma unseres Ordens ist ein einfaches Leben, das sich ganz nach dem Gebet richtet. Unser Tagesablauf ist eingerichtet auf Gebet, geistliche Lesung und Arbeit. Es soll alles in einem ausgewogenen Teil leben. Das ist aber auch nicht immer so einfach, müssen wir schon ganz ehrlich sein, weil die Anforderungen doch schon sehr groß sind. Und es ist auch eine sehr große Anlage, in der wir leben. Aber wir versuchen es.
Bei dem Namen Zisterzienserinnen, das ist schon für manche ein Zungenbrecher. Auf was geht dieses Wort zurück, Zisterzienserinnen?
Es geht zurück auf unseren Ursprungsort, wo das erste Kloster der Zisterzienser, ich würde sagen, ins Leben gerufen worden ist. Damals, als die Mönche nach Zittau gingen, wollten sie ein neues Kloster gründen. Dass daraus ein so großer Orden entstanden ist, stand damals überhaupt noch nicht zum Thema. Und Zittau ist dieser Ort und von daher kommt unser Name auch.
Ja, also in der Ordenslandschaft, benediktinische Richtung, Bernhard von Clairvaux ist der große Gründer, kann
Nein,
man sagen?
Nein, ist nicht der Gründer.
Wie sagt man es richtig?
Der Gründer war eigentlich Robert Mollem und mit ihm sind dann der heilige Alberich und der Stefan Harding. Das war sehr schmerzhaft, glaube ich, auch für Robert. Er war derjenige, der nach einem Jahr zurückgehen musste nach Mollem, aber er war derjenige, der mit diesen Gefährten dorthin gegangen ist. Mhm. Nur Bernhard von Clairvaux ist halt eben als der große Ordensvater bekannt. Als er mit seinen Gefährten nach Zittau kam, Zittau hatte damals sehr gelitten, es sind kaum Mönche gekommen, weil sie so ein ernstes Leben wirklich aus dem ganzen Herzen gelebt haben. Und er kam mit 30 Gefährten und damit kam wieder ein großer Aufschwung. Und er hat in seinen Lebenszeiten mehr als über 60 eigene Klöster gegründet.
Ist mehr als 60. Wow.
Und er ist halt eben auch sehr durch seine Schriften bekannt. Er war ein wortgewaltiger Mönch. Und er war sehr politisch tätig, das weiß man ja dann, auch die, mit durch die Kreuzzüge kam er ja auch sehr in Kritik. Ja, wie hat er selbst gesagt, er war auch jemand, der war immer geteilt. Aber mit ganzem Herzen hat er Gott gesucht.
Wie meinen Sie immer geteilt, weil er so viel auch draußen
war? Er war eigentlich, genau, ganz genau. Er wollte mit ganzem Herzen einerseits Mönch sein, aber auf andererseits musste er auch raus. Er war ein unwahrscheinlich Berater von den Königen, vom Papst. Also er war immer gefragt und unter dieser Zerrissenheit litt er auch.
Mhm. Und bei Ihnen im Kloster, sind Sie mehr so der kontemplative Zweig in Ihrem Orden, also bei Ihrem Haus? Ist da auch der Kampf ums Geteiltsein?
Ja, das ist heute sowieso, weil die Aufgaben sich ja auch ein Stück weit verändert haben. Ganz ein typisches Merkmal ist ja für die Zisterzienser, dass sie sich in Täler angesiedelt haben und vor allen Dingen auch Landwirtschaft betrieben haben. Europa hat ein großes Kulturerbe gerade in der, wie soll ich jetzt sagen, in der Kultivierung des Landes, den Zisterzienser zu verdanken. Die Zeiten haben sich ja auch verändert und wir hatten selbst bis in die Anfang der 70er Jahre noch Landwirtschaft. Die haben wir dann aufgegeben und das ist vielen Klöstern so gegangen und man muss heute danach schauen, was sind die Anfragen der Zeit. Und damit hat sich ja auch mehr der Kontakt nach außen hin verändert. Unser Gästehaus hat sich vergrößert. Die Ökonomiegebäude sind inzwischen Schwäbisches Volkskundemuseum. Das heißt, somit kommen auch mehr Leute zu uns aufs Areal. Aber wir Schwestern können noch sehr zurückgezogen leben, außer auf diejenigen, die in den Läden tätig sind. Dadurch sind wir auch ein Stück weit nur Repräsentant nach außen. Aber die Schwestern innerhalb des Klosters können schon sehr zurückgezogen leben.
Was für Läden haben Sie da?
Wir haben eine Kunst- und Buchhandlung und einen Brotladen. Und unser Brot ist ja sehr bekannt. Das ist bekannt seit 1720, wo wir es backen. Es wurde damals früher mit den Pferden, mit dem Wagen auch auf dem Bahnhof nach Gesserzhaus oder Augsburg gebracht. Und ja. Und jetzt haben wir da schon einen Laden.
Also die Schwestern backen da selber oder haben Sie dann von außen Leute, die mithelfen?
Ja, eine Schwester ist schon noch in der Bäckerei. Dazu sind wir auch verpflichtet. Das ist ein hauseigenes Rezept, was wir haben. Und unsere Mitarbeiter helfen mit. Das ist eingeteilt.
Gut, dann sind wir gespannt, wie es Sie von der Eifel nach Bayern verschlagen hat in das Kloster und jetzt, dass Sie Äbtissin geworden sind. Danke schon mal vorab, dass Sie bereit waren, auch persönlich Zeugnis zu geben. Fällt ja auch nicht so leicht. Umso mehr danke schon einmal und wir sind jetzt gespannt, wie Gott Sie geführt hat.
Ja, gerne eröffne ich meine Berufungsgeschichte mit einem Wort aus dem Schreiben. Freut euch, das im vergangenen Jahr am 2. Februar zur Vorbereitung auf dieses Jahr des geweihten Lebens von der Kongregation für die Institute geweihten Lebens und die Gesellschaften apostolischen Lebens an alle geweihten Personen herausgegeben wurde. In diesem Jahr, ich zitiere, in diesem Jahr des geweihten Lebens lädt uns Papst Franziskus zu einer Pilgerfahrt auf den Weg der Weisheit ein, zurück auf die Straßen von Palästina oder nahe dem Boot der schlichten Fische von Galiläa. Er fordert uns dazu auf, die Anfänge eines Weges oder besser Geschehnisses zu betrachten, das von Christus begonnen wurde und uns dazu bringt, die Netze am Ufer zurückzulassen, die Bank des Zöllners am Straßenrand und die Wunschträume des Zeloten unter den Vorhaben der Vergangenheit. Denn all diese Mittel sind ungeeignet, wenn wir bei ihm sein wollen. Er lädt uns dazu ein, uns gleichsam auf eine innere Pilgerreise zu begeben, lange in der Aussicht der ersten Stunde zu verweilen, als die Räume von einer freundschaftlichen Beziehung erwärmt waren, der Verstand dazu geführt wurde, sich dem Mysterium zu öffnen, die Entscheidung getroffen wurde, dass es gut sei, jenem Meister nachzufolgen, der allein Worte des ewigen Lebens hat. Er fordert uns dazu auf, aus unserem ganzen Dasein eine Pilgerfahrt der Verwandlung in Liebe zu machen. Zitat zu Ende. Sich nun, schon mehr als 30 Jahre seit seines Rufes zum geweihten Leben, auf dieser Pilgerfahrt der Verwandlung befindend, bin ich gerne der Einladung gefolgt, nochmals innezuhalten, um wiederum den Augenblick zu vergegenwärtigen, an dem Jesus mich anblickte und ansprach, ihm im geweihten Lebensstand zu folgen. Mit 5 Geschwistern wuchs ich in einer Großfamilie auf, zu der auch die Großeltern und eine Schwester meines Vaters gehörten. Meine Eltern betrieben einen landwirtschaftlichen Hof. Es war für uns Kinder selbstverständlich, soweit es uns neben den schulischen Aufgaben möglich war, bei den anfallenden Arbeiten im Stall und zu Felde, gerade im Sommer und im Herbst, mitzuarbeiten. Das religiöse Leben in unserer Pfarrei sowie in unserer Familie wurde sehr gepflegt. Unserem Herrn Pfarrer lag das Seelenheil seiner Schafe sehr am Herzen. In seiner tiefen Frömmigkeit und Ernsthaftigkeit war er den eifrigen Pfarrkindern stets ein großes Vorbild und den weniger eifrigen eine stete Ermahnung. Rückblickend kann ich sagen, dass seine große Gewissenhaftigkeit, mit dem er seinen Glauben lebte, mich prägte. Es beschäftigte mich schon früh die Frage der ganzen Nachfolge Jesu. Mir war nur noch nicht bewusst, in welcher Weise wohl. Aber ich fühlte mich früh zu Jesus Christus, zu seiner Liebe hingezogen. In unserer Familie war das gemeinsame tägliche Tischgebet sowie Abendgebet. Später kam noch der tägliche Rosenkranz dazu, so ganz selbstverständlich, sowie auch der werktägliche und sonntägliche Kirchgang zur Heiligen Messe. Hinzu kam noch der Besuch, der damals in den Gemeinden gepflegte Brauch von Andachten zu bestimmten kirchlichen Zeiten und Festen. Später betete ich darin auch sie vor oder leitete sie auch selbst. An diesen Gebetszeiten teilzunehmen, war mir immer eine große Freude. Ja, es hatte zeitweise sogar vor allem anderen Priorität. Bis ungefähr zum 15. Lebensjahr pflegte ich eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus und seiner Mutter Maria. Ich kann mich an Stunden des Gebetes auf meinem Zimmer vor meinem kleinen Altar, so wie in unserer kleinen Dorfkapelle erinnern, die in mir ganz viel Freude, Glück, Frieden und auch Geborgenheit hinterließen. Ich habe das damals so verspürt, heute kann ich es mir noch tiefer erklären. Diese Stunden waren für mich auch eine Art Zuflucht, wenn ich als Kind an Streit untereinander litt oder sonstigem Leid begegnete, was mich schmerzte. Diese Liebe zum Herrn förderte auch insbesondere die Begleitung meiner Tante, die selbst ein intensives geistliches Leben führte. Ich kann mich noch gut erinnern Eigentlich sollte ich abends früh schlafen gehen, aber ich wusste, sie sitzt noch in ihrem Zimmer und betet um 9 Uhr mit Radio Vatikan den Rosenkranz. Und dann bin ich zu ihr. Und das war so manchmal auch ein bisschen unser Geheimnis. Und dann haben wir oft noch danach lange Gespräche geführt über das Gebet, über die Heiligen und deren Biografien, in die sie mich hineinführte, las ich mit großer Begeisterung. An meiner Mutter berührte mich zutiefst ihre große Hingabe im Dasein für die ganze Familie. Unzählige Entbehrungen, Verzichte und Arbeiten nahm sie selbstverständlich auf sich zum Wohle aller. Je älter ich werde und seitdem ich selbst die geistliche Mutterschaft unserer Gemeinschaft habe, umso mehr erkenne ich die stillen, verborgenen Edelsteine ihrer Liebe, die sie uns so selbstlos geschenkt hat und immer noch schenkt. In diesen Jahren der Kindheit und der Jugend bewegte mich schon der Gedanke, dem Herrn mein Leben ganz zu schenken. Jedoch stand mir noch mein persönlicher Wunsch nach einer eigenen Familie im Wege. Und ich suchte nach einem Weg, wo beides möglich sei. Mit 16 Jahren verließ ich mein Elternhaus, um meinen Beruf der Kinderkrankenschwester bei den Schwestern des heiligen Karl Borromäus in Trier zu erlernen. Mit großer Freude und Engagement erlernte ich diesen Beruf. Er kam meiner sozialen Neigung sehr entgegen. Ich ging ganz darin auf. Während dieser Ausbildung veränderte sich etwas meine Beziehung zu Jesus und Maria. Sie blieb, verlor aber an Tiefe, da meine Gebetszeiten weniger und unregelmäßiger wurden. Ich gab der Ausbildung, dem Dienst auf der Station und den gemeinsamen Unternehmungen mit meinen Kolleginnen und Freundinnen mehr Raum. Ich lernte das Leben auch von einer neuen, anderen Seite kennen, jetzt mitten in der Stadt. Ich wurde ein Stück weit auch in das Weltleben hineingeführt, fand es auch interessant und es bewegte mich. Nach dem Examen wurde mein geistliches Leben noch oberflächlicher, bis zu dem Punkt, wo ich es nicht mehr regelmäßig die Heilige Messe am Sonntag besuchte, noch viel weniger das Bußsakrament empfing. In der Schülerinnenzeit war dies ja noch geregelt, da wir da auch noch Verpflichtungen hatten, das war an der Schulausbildung, an der wöchentlichen Heiligen Messe teilzunehmen. Aber einem blieb ich treu. Und das war, weil ich es damals mit der Familie versprochen hatte. Wir sind zu dem Rosenkranz-Sühnekreuzzug eingetreten, wenigstens den Rosenkranz oder ein Gesetzlein davon, täglich zu beten für den Frieden in der Welt. Und darin blieb ich treu, weil ich es versprochen hatte. Meinen Beruf auf der Kinderintensivstation übte ich mit Hingabe und Freude aus. Aber ansonsten suchte ich bis ungefähr zum 22. Lebensjahr in meiner Freizeit eher ein Leben in der Welt, des Feierns, des Genießens. Ich wollte leben, in Anführungszeichen. Aber es kamen auch die großen Versuchungen, Eitelkeit, Gefallsucht, Übermut, ein Leben fast ohne Gott. Das Ich, das glaubt, alles selbst zu vermögen, nahm etwas überhand. Und je mehr ich mich in dieses Leben einließ, umso unruhiger und trauriger wurde es auch. Bei allen Freuden, die ich genoss. Ich spürte immer, ich kann mich noch erinnern, wenn ich oft erst früh morgens um 4 vom Tanzen kam. Das war schön alles, aber irgendwas war in mir, ich konnte es damals noch nicht so erklären, es hat mir keine Ruhe gelassen. Nach einer längeren Zeit ist mir klar geworden, dass ich meinen inneren Frieden verloren hatte. Und da spürte ich, wie tief ich ihn schon in der Kindheit verkostet hatte. Auch in schwierigen Situationen. Und durch mein Leben stand ich plötzlich vor einem dunklen Abgrund. Ich sage jetzt einen dunklen Abgrund, ich spürte Dunkelheit in meiner Seele. Und der tat sehr, sehr weh, der erschütterte mich. Und vor allen Dingen ist mir klar geworden, ich hatte Gott wehgetan und ihn verlassen. Und damit hatte ich auch mir wehgetan. Ich spürte diese tiefe Gottentfernung meinerseits. Zu dieser Dunkelheit, die sehr schmerzte, kamen noch familiäre Sorgen. Aber beides war heilsam für mich, denn es rüttelte mich wach und öffnete mir die Augen. Ich hatte nur noch ein Verlangen, alles in Ehrlichkeit anzuschauen und sehnte mich so sehr nach diesem inneren Frieden von früher. Ich wollte mein Leben vor Gott in Ordnung bringen. Ich wollte mir und ich wollte ihm wieder in die Augen schauen können. Ich glaubte fest an Gottes barmherzige Liebe und an sein Entgegenkommen einer reuigen Sünderin. Ich sehnte mich nach dieser Begegnung. Noch heute bin ich davon überzeugt, dass das Beten des Rosenkranzes, dem ich trotz allem treu geblieben war, mich auf den rechten Weg zurückgeführt hat. Ich betete es oft, bestimmt gedankenlos, aber ich blieb ihm treu und betete es. Somit wuchs in mir erneut das tiefe Verlangen, diesen inneren Frieden, dieses innere Glück wiederzufinden, was ich bis zu meiner Jugend so rein und erfüllend erleben durfte. Ja, mit diesem Kairos würde ich sagen, begann eine neue Suche nach Gott, ein neuer persönlicher Anfang mit einem Leben mit Jesus und Maria.
Hier bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie die Berufungsgeschichte von Äbtissin Gertrud Pesch aus der Zisterzienserinnenabtei Oberschönenfeld bei Augsburg. Wir sind gespannt, wie es weiterging.
Zufälle sind das Pseudonym Gottes, wenn er nicht persönlich unterschreiben will. Ein Sprichwort, was mich schon lange begleitet. Der Verfasser ist mir unbekannt. Es war das Jahr 1982. In diesem Jahr wurde der 400. Todestag der heiligen Teresa von Avila gefeiert. Zufällig stieß ich in der damaligen Kirchenzeitung auf einen Artikel über ihren Lebensweg, ihre Berufung und ihre Person. Das Gelesene bewegte mich sehr. Ich fand mich darin wieder. Und nun folgte der nächste Zufall. Nichts ahnend von meinen inneren Gedanken kam ich mit Schwester Benedikta, eine Borromäerin, unsere Pflegedienstleitung ins Gespräch. Ich erzählte ihr, dass ich vor kurzem jetzt diesen Artikel gelesen habe, sagte aber ihr nichts von meinen inneren Gedanken. Und sie fragte mich ganz spontan, ob ich denn keine Freude hätte, die Biografie ganz zu lesen. Sie hätte sie da. Darin willigte ich denn sofort ein. Und diese Heilige wurde 2 Jahre meine Begleiterin auf der Suche der Findung des göttlichen Willens für meinen weiteren Lebensweg. Nach ihrem Beispiel suchte ich mir einen Beichtvater, der mich geistlich auf diesem Weg der Suche begleitete und dessen Weisungen ich gehorsam war. Denn mich hatten zutiefst die Schilderungen der heiligen Teresa beeindruckt, die Schilderungen über die Erfahrungen des Ungehorsams und die Erfahrungen des Gehorsams. Daher war mir dieser Beichtvater eine große Hilfe, dem ich mein Suchen und Ringen mitteilen konnte. Er begleitete mich auf diesem Weg und ich lernte im Gehorsam seiner Weisungen, wenn ich es ja auch nicht immer verstand, aber ich wollte ja jetzt meinen Weg finden, nach und nach den göttlichen Willen für meinen Lebensweg zu erkennen. Und ich konnte mit der heiligen Teresa sagen, ich zitiere sie: Herr, ich stehe in meinem Leben wie an einem Ufer. Sehnsucht lockt mich einerseits in endlose Weiten und unbekannte Höhen. Dort sagt sich mir Leben zu, verheißt sich mir Erfüllung. Aber ach, Herr, gleichzeitig fesseln mich Ängste. Vertrautes und Gewohntes bindet mich. Die Sorge um Sicherheit hält mich gefangen. In diesen Worten war der Zustand meiner inneren Seele, meines inneren Ringens ausgedrückt. In ihr fand ich das Spiegelbild. Und mir wurde immer klarer, dass der Herr auf mein Ja wartete. Während der Fastenzeit im Jahre 1983 hörte ich in verschiedenen Predigten 3-mal das Wort aus dem Johannesevangelium: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Diese Worte trafen mich zutiefst im Inneren meines Herzens und ich wusste, ich bin gemeint. Es war die persönliche Anfrage an mich, ganz persönlich an mich. Und es passte zu meinen inneren Bewegungen, die ich in meinem Beruf wahrnahm. Das Leid, der Tod, die Behinderung gehörte schon zum neugeborenen Kind, nicht nur Gesundheit und Freude. Wie oft stand ich da mit den Eltern vor der Frage des Warum, die nie beantwortet werden konnte. Es blieb nur ausharren, annehmen, den Schmerz mit ihnen zu teilen und mit ihnen zu tragen. Es war keine Wendung des Schicksals, aber ein unendlicher Trost für die Eltern, nicht alleine zu sein, sondern Mitgefühl zu erfahren und begleitet zu werden. Und diese Jahre auf der Intensivstation prägten mich immer mehr und mehr. Ich dachte viel über das Leben und seinen Sinn nach. Und plötzlich war mir ganz klar, wie kurz ist doch unser Leben. Und ich habe nichts in der Hand, das habe ich an diesen kleinsten Geschöpfen gesehen. Und wie vergänglich alles ist, was nicht von Gott gefüllt und belebt wird, habe ich in meinen Ausschweifungen gesehen. Ich stellte mir die Frage: Was möchtest du gewesen sein, wenn du am Ende deines Lebens vor Gott stehst und ihm begegnest? Mir war ganz klar, eine Liebende. Aus Liebe für ihn und für die Menschen gelebt zu haben. Ich verspürte eine große Solidarisierung mit allen Menschen, besonders den Leidenden, den Armen, den Arbeitenden, den Sterbenden, den Ausgegrenzten. Daher hatte ich auch sehr viele soziale Dienste außerhalb in meiner Freizeit noch angenommen. Aber ich musste an der Quelle bleiben. Und von daher war das Gebet für mich sehr wichtig, was ich ja eine Zeit lang aufgegeben hatte. Wie konnte ich alle diese Menschen erreichen in meinem Leben? Der Herr gab mir selbst die Antwort. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. In mir reifte die Erkenntnis, dass der Herr mich zu einem kontemplativen Leben berufen möchte. Ich fühlte mich so tief zum Gebet, zur Anbetung hingezogen. Ab sofort wurden die heilige Messe, die eucharistische Anbetung, feste Bestandteile meines Tagesplans. Alle Aktivitäten wurden ins Gebet eingebettet, besser gesagt vom Gebet befruchtet und geheiligt. Und mit der heiligen Therese erkannte ich, dass ich gerade im Gebet alle diese Menschen erreichen konnte, dass dies nun meine Berufung werden sollte. Wie bin ich nun nach Oberschönenfeld gekommen? Zuerst dachte ich, nachdem die heilige Therese mir nun so nahe stand, in den Karmel gerufen zu sein. Aber bei meiner Suche führte der Herr mich auf eine andere Wegspur. Über den Klosterführer lernte ich Oberschönenfeld kennen. Die Zisterzienser waren mir schon durch mein Heimatkloster Himmerod bekannt. Dort fuhr ich oft an den freien Wochenende zu Hause, nachmittags zur Vesper oder am Morgen zum Hochamt sonntags. Das machte ich schon einige Zeit, ohne daran zu denken, selbst Zisterzienserin zu werden. Aber Gott hatte schon seinen Plan und es kam anders. Nach meinem ersten Besuch in Oberschönenfeld kehrte ich verunsichert nach Hause. Ich hatte andere Vorstellungen, wie ich manches erlebt habe. Ich suchte weiter. Unruhe quälte mich. Daher beschloss ich eine Wallfahrt in diesem Anliegen. Noch in derselben Nacht träumte ich von Oberschönenfeld. Und darin sah ich ein Zeichen, nochmals dorthin zu fahren. Und dieses Mal verlief der Aufenthalt anders. Ich schaute mir alles aus einem anderen Blickwinkel an. Ich blieb länger und ging ins Gebet. Und plötzlich erfüllte mich ein tiefer Friede. Das Wort der Theresa: Nichts soll dich ängstigen, nichts soll dich erschrecken, alles vergeht. Gott aber bleibt derselbe. Wer Gott besitzt, dem kann nichts fehlen. Gott allein genügt. Dieses Wort gab mir die Kraft und den Mut, wirklich den letzten Schritt zu tun, auf den der Herr wartete. Am 19. März 1984 bat ich die Äbtissin Mutter Caritas um die Aufnahme in die Gemeinschaft von Oberschönenfeld. Als ich dies getan hatte, fühlte ich mich unwahrscheinlich frei und glücklich. Ich hatte nun diesen Schritt getan, vor dem ich auch etwas Angst hatte. Ich wusste, was ich aufgeben würde, Ich wusste, wusste ja noch nicht, was auf mich zukommt. Aber ich wusste eines, wenn man alles für Gott gibt, ist man nicht allein. Er ist immer da. Und mit dieser Freude fuhr ich nach Hause. Bis zu meinem Eintritt im Oktober musste noch so manche Hürde und Prüfung bestanden werden. Obwohl meine Eltern und meine Geschwister ganz hinter meiner Entscheidung standen, war es doch für sie ein tiefer Schmerz und Einschnitt ins Leben, ebenso für meine Freunde und alle, die mir nahe standen. Man konnte nicht diesen Schritt nachvollziehen. Es blieb nur eines, mit ihnen diesen Schmerz auszuhalten, der sich später bis heute in Segen und Freude verwandelte, gemäß dem Wort des Herrn: Jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür erhalten und das ewige Leben gewinnen. Es war für mich auch nicht leicht, diesen Schritt zu erklären. Dank der Gnade Gottes konnte ich am 20. Oktober 1984 in Oberschönenfeld eintreten. Der Abschied von zu Hause, das bewusste Zurücklassen und Loslassen allem Liebgewonnenen, durchzog mit einem stechenden Schmerz nochmals mein Herz, die Herzen meiner ganzen Familie. Ich nahm wirklich nur das Notwendigste mit, um sprichwörtlich mit leeren Händen sich ganz der Führung des Herrn zu überlassen. Und ich bat ihn immer um kleine Zeichen, um eine Sicherheit zu gewinnen, dass dies der richtige Weg sei. Hier möchte ich noch kurz erzählen. Am 20. Oktober ist ja der heilige Wendelin, ein Heiliger der Trierer Diözese. Und ich werde es nicht vergessen, wie unsere Schwester Theresia abends zu mir kam und mir das Bildlein vom heiligen Wendelin übergab. Ich habe es heute noch im Gebetbuch und sie mir sagte, das ist das erste Zeichen von ihm. Bei meinem Eintritt hatten wir noch die Regelung, erst nach 7 Jahren zum ersten Heimatbesuch für eine Woche nach Hause fahren zu dürfen. Auch die Klausur war noch an strengere Regeln wie heute gebunden. Somit war dies schon ein großer Einschnitt, dass ich bis jetzt ja sehr selbstständig und ein frei gestaltendes Leben geführt hatte. Doch der Herr und seine Mutter waren meiner Familie, waren mir nahe. Sie begleiteten uns. Immer wieder gab er mir gerade zu Beginn meines klösterlichen Lebens kleine Zeichen seiner Nähe, die mich in meiner Entscheidung im Gehen meines neuen Weges stärkten, ermutigten und bestätigten. Inzwischen lebe ich über 30 Jahre in Oberschönenfeld. Das, was mich nun ausmacht, was ich vor ihm sein darf, ist sein Verdienst, ist seine Gnade. Er hat mir sein Antlitz, seine Liebe gezeigt, im Kreuz und in der Auferstehung. Alles gehört zusammen. Bis jetzt kann ich im Rückblick sagen, noch nie in meinem Leben so viel Frieden und auch so viel Erfüllung gefunden zu haben, als bei ihm, Jesus Christus, als in seiner Nachfolge zu stehen. Alles andere vergeht, aber er und seine Liebe bleiben, und nichts kommen dem gleich. Das Kreuz des Alltags, Unvorhergesehenes an Herausforderungen, menschliches Versagen und Leid durchkreuzen immer wieder meinen Weg. Sie bleiben relativ solange ich allem in der Vereinigung mit ihm und in seiner Wahrheit begegne. Dann werden sie in Hoffnung und in Segen verwandelt. Sie werden eine Qual, ein Ärgernis, lösen Ängste aus, sobald ich es allein, getrennt von Jesus Christus bewältigen möchte. Ich muss und will am Weinstock bleiben, um gute Frucht hervorzubringen. Dieses Jahr feiern wir den 500. Geburtstag der heiligen Teresa von Avila. Und in diesem Jahr spreche ich zum ersten Mal so öffentlich über meinen Berufungsweg. Sie hat ihn maßgeblich begleitet. Somit schließt sich ein Kreis, der vor mehr als 30 Jahren begonnen hat. Vertrauen wir mit ihr. Nichts soll dich verwirren, nichts dich erschrecken. Alles geht vorbei. Gott allein bleibt derselbe.
Vielen Dank, Äbtissin Gertrud Pesch, für dieses Zeugnis. Wir hören jetzt auch dieses Gebet als Lied, Nada Te Turbe. Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Sie haben gerade ein Zeugnis gehört, eine Berufungsgeschichte von Äbtissin Gertrud Pesch aus der Zisterzienserinnenabtei Oberschönenfeld. Ihnen noch einmal herzlichen Dank für dieses Zeugnis. Mutter Gertrud, wie man im Kloster sagt, als Oberin, Sie sind zuständig für Ihre Gemeinschaft. 19 Schwestern haben Sie im Kloster. Was heißt das für Sie, Leben in Gemeinschaft?
Gemeinschaftsleben ist auch ein besonderes Merkmal unseres Lebens. Schwester zu werden, das heißt Schwester zu werden in einer Gemeinschaft mit anderen Schwestern, in einer Lebensgemeinschaft, die ganz auf Gott ausgerichtet ist, in der man sich durch das Gelübde der Beständigkeit für immer engagiert. In der schwesterlichen Gemeinschaft einer bestimmten Abtei sind wir berufen, ständig zu wachsen in der Hingabe an Gott, in Gehorsam, in Armut, in gottgeweihter Ehelosigkeit. Unsere Ordensväter legten neben der großen Liebe zur Stille und Zurückgezogenheit auch als sehr großen Wert auf ein wirkliches Miteinander aller Brüder und Schwestern. Das heißt, im Geben und im Nehmen, im Tragen und Ertragen, in Verständnis und in Geduld, im Teilen und im Mitteilen von Freud und Leid, im Verzeihen und Vergeben, aber auch in der Bewältigung aller anfallenden Pflichten und Aufgaben. Wir sind aufgefordert, zuerst die Liebe in unserer Gemeinschaft zu leben. Das ist unser Auftrag und daraus wächst dann die Liebe für die Größe, für die Welt.
Die Mitschwestern sucht man sicher nicht aus, die werden einem gegeben. Ich kann mir vorstellen, 19 Frauen auf einem Haufen, das ist auch nicht immer einfach.
Nein, das ist nicht einfach und das ist ja auch das Geheimnis. Es kann nur gelingen, weil wir alle auf ein Ziel ausgerichtet sind. Und unsere Regel ist da eine große Hilfe, um auch ein Stück weit geordnetes Leben führen zu können. Und das andere ist, ja, da ist die Liebe gefordert. Der heilige Benedikt schreibt es im Superlativ, in allergrößter Geduld und Hingabe.
Mir fällt dieses Wort von Paulus ein, ertragt einander in Liebe, das wird wahrscheinlich auch immer da stehen.
Das ist nicht einfach, es ist eine Herausforderung für jede einzelne Schwester.
Wenn sie so Kann man sagen, was für Sie so das Schönste ist, im Orden zu leben? Da müsste man wahrscheinlich lange drüber nachdenken, aber vielleicht fällt Ihnen spontan irgendwas.
Das Meer, ich meine, dazu gehören viele Dinge. Das Erste ist wirklich, als allererste bei Jesus Christus zu sein, an dieser Quelle immer zu leben. Er ist immer da und immer wieder zu ihm zu gehen. Und daraus wächst dann auch das andere, diese Liebe zu den Mitschwestern, die Liebe zu den Aufgaben. Egal was man macht es dann mit Freuden. Natürlich macht man das eine Mal schwer, nicht so gerne. Oder vor allen Dingen, wenn man es vielleicht auch nicht so wahrnimmt. Und man hat ganz viel Liebe hineingelegt und es wird vielleicht ganz anders wahrgenommen. Das schmerzt und das kann man aber nicht alleine meistern. Da ist schon wichtig der Herr.
Wie ist das bei den Zisterzienserinnen? Bekommt man da auch einen Ordensnamen gegeben oder darf man da Wünsche äußern oder wie ist das?
Man darf Wünsche äußern. Durften wir drei zur Auswahl stellen, ob wir den bekommen würden. Das wussten wir nicht. Das war dann die Überraschung an der Einkleidung.
Was war Ihr Favorit?
Ja, schon die Gertrud. Zuerst war Favorit schon die Theresa. Nachdem wir aber eine Schwester Theresia vom Kinde Jesu schon in der Gemeinschaft hatten, kam dies nicht mehr in Frage. Und zu der Gertrud von Helfter bin ich gekommen über meinen Beichtvater. Und mich hat sehr ihre Biografie angesprochen und auch, ja, ihre Liebe zum Herrn. Und das habe ich dann mitgeteilt. Und später habe ich erfahren, dass Mutter Caritas sehr glücklich war, dass ich diesen Namen wollte, weil sie hat immer darauf gewartet, dass doch noch jemand diese Gertrud wollte. Und heute bin ich sehr glücklich darüber.
Eine Zisterzienserin, ja. Große Herz-Jesu-Verehrerin.
Ja, und es hat sich so gefügt, dann sieht man auch noch mal, der Herr lässt sich in seiner Liebe nicht übertreffen. Ich wurde an einem Herz-Jesu-Freitag eingekleidet.
Ah, dann fügt sich der Kreis wieder. War das eins der kleinen Zeichen, von denen Sie geredet haben?
Ja, eines von diesen Zeichen. Er hat mir noch viele geschenkt, ja.
Gibt es da eins, was Sie uns noch mitteilen möchten, was Sie berührt hat? Was die anderen auch wissen dürfen?
Oh je, da gibt es einiges. Ja.
Gut, lassen wir es mal so stehen. Die Zeit ist schon vorbei, man könnte noch lange zuhören, weil so eine Lebensgeschichte ist immer spannend. Berufung kann man nicht machen, darum kann man aber bitten und beten und das hat der Herr uns auch gefragt. Eine der Worte, der klaren Worte war, bittet den Herrn der Ernte um Arbeiter in seinem Weinberg. Das wollen wir heute tun, um Berufungen beten. Zuvor aber noch der Hinweis für alle, die gerne diese Sendung noch einmal hören möchten. Morgen früh um 5 wird sie bei uns wiederholt, aber Sie können natürlich auch einfach eine CD bestellen bei Radio Horeb. Dann melden Sie sich bei den Kollegen vom CD-Dienst 08328 921 120. Oder für diejenigen, die Internetzugang haben, Sie können auch gleich selber auf unsere Homepage gehen, sich die Sendung herunterladen, www.horeb.org. Wir haben ein Gebet vom heiligen Johannes Paul II. Herausgesucht, das er am Weltgebetstag um geistliche Berufe 2003 an das Ende seiner Botschaft gesetzt hat. Damit wollen wir jetzt diese Sendung beschließen.
An dich, Herr, wenden wir uns voll Vertrauen. Sohn Gottes, vom Vater zu den Menschen aller Zeiten und in allen Enden der Erde ausgesandt. Dich rufen wir an auf die Fürsprache Mariens, deiner und unserer Mutter. Lass es in der Kirche niemals an Berufungen fehlen, besonders an jenen der vollkommenen Hingabe an das Reich.
Jesus, einziger Retter des Menschen, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern, die ihr Ja gesprochen haben zu deinem Ruf, zum Priestertum, zum gottgeweihten Leben und zur Mission. Bewirke, dass ihr Sein sich Tag um Tag erneuere und gelebtes Evangelium werde.
Barmherziger und heiliger Herr, sende stets neu Arbeiter aus für die Ernte deines Reiches. Hilf denen, die du rufst, dir in dieser unserer Zeit nachzufolgen.
Lasse sie, die dein Antlitz betrachten, mit Freude jeder großartigen Sendung entsprechen, die du ihnen zum Wohl deines Volkes und aller Menschen anvertraust. Du, unser Vater, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Danke Ihnen, Mutter Gertrud, dass Sie bei uns waren und Gottes Segen für Ihren weiteren Weg und Ihre Gemeinschaft.
Vielen Dank.
Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Viel Freude mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.